Gut, ja, ich habe jetzt die Aufnahme gestartet. Gut. Wie sind wir auf Relationen gekommen? Relationen tauchten auf, ja, mindestens 10, nicht nur 5. Ja, sehr gut. Wie sind wir drauf gekommen? Also in den Entity-Relationship-Modellen, die wir gemacht haben, gab es Beziehungen zwischen Entities. Das werden wir heute noch in einigen Aufgaben wiederholen und ein bisschen vertiefen. Und diese Beziehungen hat man als Relationen modelliert. Wir werden sehen, dass wir auch die Entities selber als Relationen modellieren werden. Und im Prinzip ist dann nachher alles, was wir in der Datenbank haben, sind Relationen. Oder diese Relationen einfach aufgeschrieben in Tabellen. Deswegen auch der Begriff relationale Datenbank, weil alles, was da so auftaucht, sind Relationen. Ja? Heutzutage hat man nicht nur solche relationalen Datenbanken. Vielleicht haben Sie schon mal was von MongoDB gehört oder anderen Datenbanken. Die sind relativ simpel und sehr schön zugänglich, um es mit Java zuzugreifen. Ja? Da müssen es gar kein SQL mehr machen. Also das mache ich zum Beispiel jetzt in meinem großen Praktikum im 4. Semester. Aber wir wollen halt noch the real thing lernen. Ja? So, Relationen, haben wir gesagt, sind eine Teilmenge des kartesischen Produkts. Mal schauen, Laserpointer, sehr schön, genau. Das heißt, eine Relation, die eine Beziehung formalisiert, zum Beispiel zwischen Mensch und Speise, ist also eine Teilmenge des kartesischen Produkts. Und ein kartesisches Produkt ist einfach das, mit dem man Tupel bildet. Ja, also wir haben eine Menge und eine andere Menge und dann können wir diese Zweier-Tupel zum Beispiel draus bilden. Wir können auch Dreier-Tupel bilden, Fünfer-Tupel oder was auch immer wir für Tupeleien da wollen. Ja? Und wir haben auch hier gesagt, 9 Tupel sind prinzipiell möglich, ja? Wobei wir beachten müssen, dass die Reihenfolge hier tatsächlich eine Rolle spielt. Also E2 Kreuz E1 ist nicht dasselbe wie E1 Kreuz E2. Das ist zum Beispiel im Gegensatz zum normalen Produkt zwischen Zahlen, was ja kommutativ ist. Ja? Hier ist es nur dann egal, wenn die Relation die Eigenschaft hat, dass sie symmetrisch ist, ja? Was nicht jede Relation ist. Also hier in unseren Fällen eigentlich die wenigsten. Ja? Gut, das war das. Dann haben wir gesagt, okay, Relationen haben wir vielleicht fürs erste Mal so grob verstanden. Dann gab es diese Funktionalitäten, wo wir dran geschrieben haben, wie viele von einer Sorte stehen denn in Beziehung zu wie vielen von der anderen Sorte. Das heißt also, hier war zum Beispiel das Beispiel, ein Mann steht mit genau einer Frau in Relation verheiratet oder höchstens einer Frau, nicht genau, ja, sonst ansonsten wären wir alle verheiratet. Also ein Mann steht höchstens mit einer Frau in der Beziehung verheiratet und eine Frau höchstens mit einem Mann. Ja? Und das gab es auch in anderen Geschmacksrichtungen, zum Beispiel in 1 zu n. Ein Bundesland hat höchstens n oder hat mehrere. Also das höchstens können Sie im Grunde genommen auch weglassen, das wissen wir eigentlich im Hinterkopf. Ja. Ein Bundesland hat n Menschen im Landtag und ein Mensch ist aber nur genau in einem Bundesland Mitglied des Landtags. Ja. Das gab es auch in n zu 1, also eine Vorlesung wird von genau einem Professor gelesen, aber ein Professor kann n Vorlesungen lesen. Und dann gab es noch das n zu m, dass also eine Vorlesung von vielen Studierenden gehört wird und ein Studierender oder eine Studierende hört viele Vorlesungen. Ja, das ist also n zu m. Und wenn Sie, letztes Mal war auch so ein bisschen die Diskussion, kann man das nicht genauer haben, also kann man da nicht hinschreiben, wie viele man mindestens will und höchstens will. Ja, kann man. Das ist aber noch eine bisschen andere Notation, die kriegen wir am Ende von der Stunde heute. Ja? Gut, also überlegen wir doch mal, wir haben jetzt also die Entity-Relationship-Diagramme, vielleicht lege ich das auch noch mal gerade auf, ja? Wo wir eben folgende Dinge haben. Wir haben Entities, also ja, Anschauungsobjekte der realen Welt, die stehen in Beziehungen mit anderen Entities und sowohl Beziehungen als auch Entities können Attribute haben. Das sind diese Burschen hier. Ja? Das heißt also bei Studierenden zum Beispiel das Attribut Name oder bei der Beziehung Prüfen zum Beispiel das Attribut Note. Hören hat hier jetzt zum Beispiel keine Attribute. Ja? Dann haben wir gesagt, wir haben eins oder mehrere dieser Attribute, die wir unterstreichen, das ist der sogenannte Schlüssel. Und diese Menge oder dieses eine Attribut identifiziert also eine Entity oder ein Element aus einer Entity-Menge eindeutig. Ja? Rollen können wir für den Moment mal vergessen. Ja? Also Entities, Beziehungen und Attribute. Ja? Das war das. Und das ist auch das, mit dem wir uns ganz häufig in der Modellierung beschäftigen wollen. Also da sind wir ja auch gelandet, weil wir uns durch diese dröge Anforderungsanalyse durchgekämpft haben und dann gesagt haben, wenn wir mal grob unsere Mini-Welt per Anforderungsanalyse beschrieben haben, dann müssen wir sie im Sinne der Datenbank nochmal genauer modellieren mit so einem Entity-Relationship-Diagramm, ja, oder so einem Entity-Relationship-Modell. Und die Funktionalitäten haben wir jetzt auch noch, das heißt, die können wir also zusätzlich hier noch an diese Kanten dran schreiben, die jetzt Entities über Relationen mit anderen Entities verbinden. Ja? Das ist also die Basis, mit der wir heute ziemlich durchgängig operieren werden. So, jetzt also eine Aufgabe. Jetzt können Sie sich sagen, ja gut, komm, was ist denn das für eine Aufgabe? Ja, war eine Klausuraufgabe. Und das ist ja immer nützlich. Studierende wollen, dass man alte Klausuraufgaben bespricht, weil das ist ja das, was man am Ende auch machen muss. Ja? Also, lesen wir es uns gemeinsam mal durch. Es soll also eine Datenbank entworfen werden und deswegen sollen wir ein Entity-Relationship-Modell bauen. Eine Datenbank und zwar für eine Autowerkstatt. Und in der Autowerkstatt haben wir ziemlich viele Entities und ziemlich viele Beziehungen. Klarerweise gibt es in der Autowerkstatt Autos. Ja, das ist nicht sehr verwunderlich. Es gibt auch Kunden. Es gibt Reparaturaufträge und es gibt Ersatzteiltypen. Ja? Auch hier sehen wir schon, dass hier nicht etwa Ersatzteil steht, sondern Ersatzteiltyp, können wir gleich noch drüber reden. Dann gibt es drei Beziehungen, die wir hier wollen, nämlich die Beziehung zwischen Auto und Reparaturauftrag, das macht sicherlich Sinn. Dann die Beziehung zwischen Kunde und Reparaturauftrag, die soll vergibt heißen, ja. Und dann haben wir noch die Angabe, dass ein Reparaturauftrag stets nur von einem Kunden kommt. Also wir haben jetzt nicht fünf Kunden, die, was weiß ich, die WG lässt ihr Auto reparieren, sowas wollen wir nicht haben. Ja? Und dann haben wir noch benötigt zwischen Reparaturauftrag und Ersatzteiltyp. Ja? Jetzt, also erste Sache, die einem auffällt, offensichtlich ist es doch so, dass Auto, Reparaturauftrag und Kunde, das steht ja eigentlich in der Dreierbeziehung. Ja? Das heißt, wir könnten im Grunde genommen, wenn wir das frei modellieren, können wir das auch als eine ternäre Beziehung modellieren, die also Kunde mit Auto mit Reparaturauftrag verbindet. Sie können aber natürlich auch in vielen Fällen diese ternären Beziehungen auflösen in mehrere binäre Beziehungen. Das ist in der Regel ein bisschen einfacher. Deswegen haben wir das für diese Klausuraufgabe auch so gemacht. Ja? Das heißt, wir haben diese zwei Geschichten hier. Ja? So, und statt dass ich Ihnen jetzt sage, holen Sie mal ein Papier raus, malen Sie mal auf, ist vielleicht ein bisschen dröge, machen wir es einfach mal so, ups, machen wir es nicht so, sondern so, ja, falsche Reihenfolge der Folien. Also das wäre jetzt so ein Entity-Relationship-Diagramm, wie wir das gefordert hätten. Ja? Das heißt also, wir haben Auto, Kunde, Ersatzteiltyp und Reparaturauftrag und dann haben wir diese in diesen Ellipsen diese Attribute. So. Und die Attribute sind ja auch schon vorgegeben. Also um den Text in das zu übersetzen, ist genau null Gehirnleistung notwendig. Da machen es einfach. Sie malen dann ein Kästchen, wenn es nach einer Entity riecht und dann eine Rhombe, wenn es nach einer Beziehung riecht. Und ansonsten um die Attribute, die ja auch so gefordert sind, machen es halt entsprechend runde Ellipsen oder diese rundlichen Dinge. So, das Erste, was wir uns jetzt, wo ein bisschen Gehirnschmalz reinkommt, ist, was sind die Schlüssel? Ja, jetzt sind die Schlüssel hier ja dankenswerterweise schon unterstrichen. Schauen wir mal Kunde an. Ja? Kunde hat jetzt drei Attribute laut Text, nämlich Telefonnummer, Name und Kundennummer. So. Jetzt ist es auch nicht weiter schwer, sich zu überlegen, was von den dreien oder welche Untermenge von den dreien wohl als Schlüssel in Frage kommt. Naja gut, Telefonnummer ist vielleicht auch ein möglicher Schlüssel, ja, denn Telefonnummern werden in der Regel zumindest heutzutage ja an einzelne Personen vergeben. Aber denken Sie mal an noch vor 20 Jahren, da hatte halt eine ganze Familie eine Telefonnummer und wer weiß, vielleicht hat die Mama den Auftrag gegeben, vielleicht der Papa oder wer auch immer. Ja, ist ja eigentlich nicht gesagt. Ja. Also Telefonnummer wäre ein Kandidat, aber Kundennummer ist natürlich der klarere Kandidat. Kundennummer ist, ehrlich gesagt, auch ein typischer künstlicher Schlüssel. Das heißt, eigentlich hat ja ein Mensch gar nicht die Eigenschaft, eine Kundennummer zu besitzen oder eine Matrikelnummer. Ja, das ist keine Eigenschaft von Ihnen. Das sind alles künstliche Schlüssel, die Ihnen in einem bestimmten Zusammenhang, zum Beispiel an der Uni oder bei Autowerkstätten, vergeben werden. Okay? Genauso ist es mit dem Auto. Ja? Auch da können wir uns zusammenreimen, welche Attribute wohl eindeutig sind. Aber Fahrgestellnummer ist auch ein klassischer künstlicher Schlüssel, der vergeben wurde, um Autos identifizieren zu können. Ja? Ersatzteiltyp Artikelnummer. Ja, das ist auch was, was Sie typischerweise in so Supermarktszenarien oder Baumarktszenarien kennen. Ja? Dinge haben halt eine Artikelnummer. Und von diesem Artikel, mit dieser Artikelnummer gibt es halt 20 im Lager zum Beispiel. Ja? Und Reparaturauftrag genau dasselbe. So, jetzt überlegen wir uns mal, was sind die Funktionalitäten, die wir ranschreiben müssen. Ja? Jetzt nehmen wir mal die Beziehung Kunde und Reparaturauftrag. Ja? Wer hat da eine Idee, was schreiben wir jetzt wo dran? Schreiben wir da 1 zu N, N zu M, N zu 1, was schreiben wir da ran? Bitte sehr. Da würde ich widersprechen. Also der Herr Hinten meinte, in der Aufgabenstellung habe gestanden, ein Kunde kann nur einen Reparaturauftrag vergeben. In der Aufgabenstellung stand aber, ein Reparaturauftrag kann nur von genau einem Kunden vergeben werden. Das ist aber was anderes. Ja? Haben Sie noch einen Vorschlag, was sollen wir jetzt hinschreiben?
Bei Kunde 1 und bei Reparaturauftrag
1. Ja, wer ist anderer Meinung? Gibt es eine andere Meinung? Also da wäre die Lesart, dass wir sagen, ein Kunde kann viele Reparaturaufträge vergeben, aber ein Reparaturauftrag kann nur von genau einem Kunden stammen. Ja, würde ich zustimmen. So, machen wir das Gleiche mal mit Auto und Reparaturauftrag. Wer hat da eine These? Irgendjemand eine Vermutung? Was könnten wir hinschreiben wollen?
Naja, da das Auto ja öfter repariert werden kann als einmal, ja. Vielleicht sagen N zu 1.
Ja, also dem würde ich mich anschließen. Gesagt wurde, ein Auto kann ja häufiger als einmal repariert werden. Ja? Aber ein Reparaturauftrag gehört typischerweise in der Autowerkstatt nur zu einem Auto. Ja? Würde ich mich völlig anschließen. Das heißt, wir schreiben bei Auto eine 1 hin und bei Reparaturauftrag eine N. Genau. Und jetzt, was ist unten? Ersatzteiltyp benötigt Reparatur. Ups, what happens? Ah ja, genau. Apple ist wieder mal der Meinung, das muss ich. So, Apple, ja, vielen Dank, Apple. Ja, da muss man immer aufpassen, weil dann geht wieder der Beamer aus und bla bla blub. Ja. IT-Technology, alles Mist. So, was schreiben wir unten bei benötigt hin? Irgendeine These. Bitte sehr.
N zu N, weil es ist ja ein Ersatzteiltyp. Und ja. Ich kann in vielen Reparaturaufträgen das gleiche Ersatzteil theoretisch oder den gleichen Ersatzteiltyp benötigen. Und andersrum genauso.
Also genau. Ja, also die Logik war, dass wir sozusagen N zu M hinschreiben mit folgender Deutung. Ein Ersatzteiltyp kann in vielen Reparaturaufträgen auftauchen, ja, und ein Reparaturauftrag kann viele Ersatzteile benötigen, also unten N zu M, ja. So, und dementsprechend, wenn wir uns das jetzt nochmal anschauen, ist es auch genau so realisiert, ja. Und das mache ich deswegen jetzt nochmal, weil das so die ganz typischen Fehler sind, die man halt so hat in Klausuren. Ja? Also früher haben wir immer gesagt, erste Aufgabe ist so der Punktebringer, lassen wir die Leute mal ein ER-Diagramm malen. Aber dieses Malen ist ja so ein bisschen dödelig, deswegen verlange ich heute meistens, dass man für ER-Diagramme, die schon dastehen, halt die Funktionalitäten zum Beispiel hinschreibt. Ja? Ja, das ist eine gute Frage. Also seine Frage war, hatten wir nicht gesagt, dass ein Reparaturauftrag zu einem Auto kommt? Und das ist jetzt genau die Lesart, die wir uns anschauen müssen bei diesen Geschichten. Ja? Also wenn ich hier den Reparaturauftrag habe, ich habe ja einen, der irgendwie hier in dieser Entity-Menge ist, dann frage ich mich, zu wie vielen Autos steht dieser Reparaturauftrag in der Betrifftrelation? Und dann lese ich diese 1. Ja? Also ein Reparaturauftrag steht mit einem Auto in Beziehung. Dann gehe ich hin, um diese N zu lesen, sage ich, ein Auto steht mit wie vielen Reparaturaufträgen in Betrifftrelation? Ja, möglicherweise mit vielen, weil es häufiger repariert werden kann. Ja? Das ist jetzt also die Frage, wie es zu lesen ist. Okay? Das ist also insofern eine sehr gute Frage, weil man da eben schauen muss, wie ist das zu lesen. Okay? Gut. Noch irgendwelche Fragen? Okay. Gut. Dann machen wir mal die nächste Pingu-Aufgabe. Also, wir haben die Beziehung befestigt an zwischen fahrbereitem Auto und Rad. Ja, warum fahrbereites Auto? Naja, ist klar, weil ein Auto, was irgendwo im Hof steht, kann natürlich mit ziemlich vielen oder ziemlich wenigen Rädern irgendwie versehen sein. Ja? Aber wenn wir mal das überlegen, Rad befestigt an Auto, was schreiben wir da hin? 1 zu 1, N zu M, 1 zu N oder N zu 1? Ja? Jetzt nehme ich mal hin und mache mal hier noch eine neue Pingu-Frage und mache mal 2 Minuten. Ja? Und wir überlegen uns wieder, was das ist. Und hier oben sehen wir wieder die Nummer. 5, 8, 5, 9, 8, 7. Ja? 5, 8, 5, 9, 8, 7. Jetzt überlegt sich jeder mal, was da Sache ist und gibt mal ein Vote ab. Ich habe jetzt mal 2 Minuten gemacht, damit jeder schön Ruhe hat, um das UPB einzugeben und sonst was alles zu machen. Haben wir jetzt noch 1 Minute. Das nächste Mal mache ich wieder 1 Minute, damit es nicht so langweilig ist, damit es ein bisschen dynamischer ist. Aber für den Beginn, also jetzt noch 45 Sekunden, wer noch überlegen will, noch eine Stimme abgeben. Kann das tun. Ist ja immer so eine interessante Gratwanderung zwischen oh, langweilig und naja, gut, anderen Varianten. Okay, 20 Sekunden noch. Sie sehen schon, ich meine, an sich ist die Aufgabe natürlich nicht schwer, aber in Bezug auf die Frage, die hinten war, ist jetzt so die Frage, wie lesen wir das? Ja? Es wird, wenn wir Min-Max-Angaben haben, nochmal wichtiger. So, ja, sehr schön, gut. Also Sie sehen es, es gab ein paar, die für 1 zu 1 votiert haben. Noch ein paar, die für N zu M votiert haben und noch ein paar wenige für 1 zu N, aber die weitaus größere Mehrheit hat es tatsächlich richtig. Ja. Es ist klar, ein Rad ist an genau einem Auto befestigt und ein Auto hat mehrere Räder. Wenn es fahrbereit ist, je nachdem, wenn wir uns in einem James-Bond-Film befinden, mindestens 3 oder sagen wir mal, ja eigentlich 0. Je nach James-Bond-Film, ja. Aber typischerweise 4, ja. Es kann natürlich auch sein, dass es halt so ein bescheuerter SUV ist, der halt vielleicht 6 Räder hat. Ja, also wer mal in den USA rumgefahren ist, dort fährt man gerne solche Pickups, die hinten so Doppelräder haben. Wie auch immer. Ja. Das ist tatsächlich korrekt. Gut. Jetzt wird es nochmal interessanter, weil das ist, bitte sehr, ja. Nee, also die Frage war, muss das N definiert werden in der Größe? Also muss ich da dann irgendwann mal eine 4 hinschreiben? Nee, bei der Art von Funktionalitäten gibt es nur Einsen oder Buchstaben. Bitte sehr.
Aber woher wurde jetzt einem klar, dass es nur ein Auto ist? Weil es könnte ja sein, dass diese bestimmte Radart an mehrere Autos haben.
Genau, das ist eine sehr gute Frage. Also sie fragte, woher wird mir denn klar, dass es nur ein Auto ist, was da in Rede steht? Eine Radart könnte doch an vielen Autos befasst sein. Ja? Aber das ist jetzt wieder Modellierung, weil wenn Sie Rad sagen, dann meinen Sie die Entity-Menge der Räder, also extensional definiert, also die wirklichen Räder, die echt existieren. Und da geht es eben nicht um Radtypen, weil dann müssten Sie die Entity auch wieder Radtyp nennen. Wenn Sie sie Radtyp nennen, ist klar, dann ist es N zu M. Aber das Rad selber als Entität, das gibt's halt nur einmal. Und das ist jetzt wichtig beim Modellieren. Wenn wir, servus, hallo, fröhlich, gut. Wenn wir Typen modellieren, wie hinten bei den Ersatzteilen, ja, da ist halt klar, auch da gibt's viele Typen, aber die sind halt abstrakt. Und da, von den Typen gibt's wieder Instanzen, ja. Das kann halt beliebig verschachtelt sein. Aber da muss man halt sehen, wie die Entitäten benannt sind. So, nächste Pingo-Frage, die ein bisschen komplexer ist. Gast bucht Einzelzimmer. Ja? Eine Minute Zeit, die Nummer ist 875911. Okay? Gast bucht Einzelzimmer. So, noch 20 Sekunden. So, 10, 9, 8, 7, 6 und so weiter. So, die Resultate. Es gibt viele Leute, die A sagen. Es gibt auch viele Leute, die C sagen und eine kleine Menge sagt B. Okay? Jetzt einer, der C gewählt hat. Wer hat C gewählt? Okay, können Sie mir sagen, was Ihr Reasoning war? Warum, was wäre das, warum Sie sagen C?
Weil ich denke, dass ein Gast kann viele Einzelzimmer.
Ja.
Deswegen.
Genau. Also dieses Reasoning für C ist typischerweise, ein Gast kann viele Einzelzimmer buchen, aber ein Einzelzimmer kann nur von einem Gast besucht werden. Okay? So, wer hat A getippt und kann da nochmal ein Reasoning sagen? Ja, also sie meinte, ein Gast bucht nur ein Zimmer und ein Zimmer wird nur von einem Gast gebucht. Ja? Also das könnte man theoretisch auch als Reasoning akzeptieren. Wer hat B gewählt? Bitte? Irgendjemand, der B gewählt hat? Wahrscheinlich schämen sich die und denken, es wäre falsch. Aber vielleicht einfach mal das Reasoning. So, diese Frau hat absolut recht, ja. Denn bizarre, also das Reasoning war, es kommt ja auf die Zeit drauf an. Wenn Sie denken, diese Entity-Relationship-Modellierung ist ja in einem Hotelbuchungssystem, ja. Und in einem Hotelbuchungssystem ist es natürlich so, dass ein Gast viele Zimmer buchen kann, aber ein Zimmer zumindest über die Zeit auch von vielen Gästen belegt wird, ja. Und tatsächlich, also völliges richtiges Reasoning, N zu M ist hier richtig. Ja? Und das ist so ein bisschen verwirrend, ja? Weil wir ja auch hier wieder sozusagen die Modellierung im Auge haben müssen. Auch wenn wir für A und C Sprüchlein aufsagen können, die irgendwie richtig klingen, ja, ist es trotzdem eine falsche Modellierung. Und zwar falsch, weil wir am Ende ja doch über Datenbanken reden. Das heißt, es kommt dann oft in der Klausur auch so der Einwand, ja, aber ich habe das doch so gemeint oder in meiner Welt ist es doch so. Ja, das ist denkbar, dass es in Ihrer Welt so ist. Ja, dass also Sie haben halt so Wegwerfhotels. Ja, also ein Zimmer, wenn es mal benutzt wurde, wird sofort aus dem Hotel ausgebaut und weggeschmissen. Ja, also in so einer Welt könnte man sowas machen. Oder auch wenn dann ein Gast, der darf halt nur einmal in dem Hotel und nie wieder. Ja, dann also es ist schon nicht falsch, was zu A und C gesagt wurde erstmal. Aber es ist doch falsch im Zusammenhang mit so einem Hotelbuchungssystem. Bitte sehr. So, sehr gute nächste Frage. Wie wird dann verhindert, dass ein Zimmer zeitgleich von mehreren Leuten gebucht werden kann? Ja? Ja, Antwort gar nicht mit dieser Modellierung. Okay? Das heißt, wenn Sie jetzt ein Hotelbuchungssystem bauen, dann müssen Sie diesen Fall, der von Ihnen jetzt angedacht wurde, sozusagen in der Programmlogik abfangen. Das heißt, wenn Sie jetzt nachgucken wollen, also jemand loggt sich in Ihr Websystem ein, nehmen wir mal an Trivago oder so ein Gedöns, ja? Und dann gucken Sie einfach für dieses Hotel nach, wie viele von den 100 Zimmern sind jetzt schon vergeben. Und Sie bieten natürlich erst nur die an, die noch nicht gebucht sind. Das heißt, diesen Fehler können Sie auf die Art abfangen. Nehmen wir mal an, Ihr System ist nicht so schlau und jemand versucht, die Buchung zu machen. Dann müssen Sie halt vorher auch nochmal nachschauen, ist da schon eine Buchung für diese Nacht drin. Das heißt, was an dieser Frage gut ist, ist, es gibt Konsistenzbedingungen, die man sozusagen auf der Ebene der Datenbank abfangen kann. Also zum Beispiel diese Funktionalitäten. Ja, das werden wir gleich noch an einem Beispiel sehen. Wenn wir eine 1 irgendwo da stehen haben, dann wie bei diesen Seminarthemen und Professoren von letzten Freitagnachmittag, ja, da können Sie schon anhand der Funktionalitäten sehen, die Eingabe darf nicht sein. Es gibt aber auch Sachen, die Sie damit halt nicht ausdrücken können. Und das ist eben wichtig, wenn wir in der Informatik eine abstrakte Modellierungssprache haben, wie jetzt zum Beispiel Entity-Relationship-Diagramme mit Funktionalitäten, dann gibt es Dinge, die wir damit ausdrücken können und Dinge, die wir nicht damit ausdrücken können. Die Dinge, die wir nicht damit ausdrücken können, müssen wir in der Programmlogik abfangen, die so ein Konstrukt von außen benutzt. Oder im allerschlimmsten und allerdödeligsten Fall, Sie müssen es halt in eine Bedienungsanleitung reinschreiben. Also anderes Beispiel, ja, eine E-Gitarre, die Sie kaufen, ja, da verhindert nichts an dieser E-Gitarre, dass Sie statt Stahlseiten Wäscheleinen reinspannen, ja. Es ist halt Unsinn, aber die E-Gitarre selber verhindert es nicht. Wie soll sie auch, das arme Ding, ja. Und hier ist es halt genauso, deswegen eine sehr gute Frage, okay, gut. Dann machen wir mal weiter, so. Bei n-stelligen Beziehungen, das hatten wir das letzte Mal auch schon. Ja? Also wenn das Ganze jetzt nicht nur binär ist, sondern ternär oder noch mehr, dann können wir an vielen Stellen auch eine 1 haben. Und wenn wir irgendwo eine 1 haben, dann haben wir gesagt, wollen wir das eine partielle Funktion nennen. Ja? Das heißt, eine Relation, wo an irgendeiner Stelle eine 1 steht, können wir auffassen als eine Abbildung, als eine Funktion und deswegen partiell, weil sie ja nicht jede Kombination aus E1 bis EN, wo K nicht vorkommt, auf ein EK abbilden muss. Ja? Da kriegen wir jetzt gleich noch ein Beispiel dazu. Ja? Also, und es ist auch wurscht, jetzt zum Beispiel für diese spezielle partielle Funktionen, ob da jetzt lauter N, M's, P's und so weiter stehen, da könnten auch Einsen stehen. Das, wenn da auch an manchen Stellen Einsen stehen, ist das für diese partielle Funktion wurscht. Der einzige Witz ist dann, dann gibt es halt noch mehr partielle Funktionen in derselben Beziehungsmodellierung. Ja? Und ein Beispiel dafür war jetzt zum Beispiel diese Geschichte, wo wir Studenten, Seminarthemen und Professoren in Bezug gesetzt haben. Da, wenn wir diese lila 1 nehmen, ja, ist es völlig unerheblich, ob hier eine 1 oder auch zum Beispiel eine M steht, weil da klar ist, Studenten und Seminarthemen werden eindeutig auf Professoren abgebildet. Ja? Und partiell ist die Funktion, weil nicht jede Kombination aus Seminarthema und Student auch einen Professor haben muss. Ja? Ist ja klar. Ich meine, nicht jede von diesen Kombinationen ist auch realisiert im Sinne von so einer Betreuungsrelation. Deswegen heißen die Dinger partielle Funktion. Und da wir hier zwei Einsen haben, ist nicht nur diese lila eine partielle Funktion, sondern auch die braune partielle Funktion in derselben Beziehungskodierung sozusagen abgebildet. Ja? So, das Beispiel hier, habe ich das letzte Mal an der Tafel gemacht. Ich habe jetzt einfach nochmal zur Wiederholung für Sie, zur Dokumentation, das auch auf Folien, wo wir gesagt haben, wie kennen wir eigentlich Funktionen aus der Schule? Sie erinnern sich, aus der Schule kennen wir es so, ein x wird auf ein y abgebildet oder ein klein x aus der Menge groß x wird auf ein klein y aus der Menge groß y abgebildet. Das heißt, wir haben die Entities x und die Entities y und der Witz an Funktionen ist, dass hier eine 1 steht. Ja? Weil wir eben nicht den Fall haben können, dass zum Beispiel 2 auf 4 und 6 gleichzeitig abgebildet wird. Ja? Sondern bei der Parabel zum Beispiel wird 2 nur genau auf 4 abgebildet. Okay? Und in diesem Fall, wenn wir von den ganzen Zahlen in die ganzen Zahlen abbilden, also diese quadratische Funktion von z nach z, dann haben wir diese Parabel, wobei die Zwischenwerte nicht realisiert sind. Warum? Da haben wir gesagt, wenn wir die reellen Zahlen meinen, also die wirklich durchgezogene Parabel, R nach R, das ist leider nicht abzählbar. Also wir können da so eine Relationendarstellung nicht angeben. Okay? Es existiert natürlich im Grunde genommen was sehr Ähnliches, ja? Aber wir können einfach das nicht einfach hinschreiben, wie jetzt in dieser Weise, wie es hier geschehen ist. Ja? Weil Sie eben die reellen Zahlen nicht abzählen können und auch nicht aufzählen. Sie können also nicht sagen, was ist die nächste Zahl nach 1,53. Das ist mit Sicherheit nicht 1,54, auch nicht 1,300001. Sie wissen nicht, was die nächste Zahl ist. Zwischen je zwei reellen Zahlen gibt es immer unendlich viele weitere reelle Zahlen. Ja? Und das war jetzt so eine Funktion, wo wir gesagt haben, von z nach z, wo jetzt zum Beispiel der Funktionswert 4 zwei verschiedenen x-Werten entspricht, nämlich 2 und minus 2, was aber auch kein Problem ist. Ja? Denn wir haben ja hier eine 1 stehen, aber hier kann ja immer noch n stehen. Das ist jetzt aber auch gerade keine injektive Funktion. Die können Sie so nicht umkehren, weil ja, wie gesagt, 4 zwei x-Werten entspricht. Wenn Sie das Ganze injektiv haben wollen, also von n nach n, dann schreiben wir hier statt dem n 1 hin. Und das ist also in dem Fall nicht nur eine injektive Funktion, sondern eine bijektive Funktion. Ja? Okay, also das ist nochmal einfach, um diesen Bezug zur Mathematik herzustellen. Für uns gar nicht so wesentlich, aber die Begriffe Relation und Funktion sind ganz genau wie in der Mathematik auch, sind dieselben Begriffe. Okay? Gibt es da noch eine Frage? Hatte ich ja letztes Mal an der Tafel gemacht. So, das hatten wir auch schon abgedeckt und auch die Konsistenzbedingungen, die dadurch realisiert sind. Und das schließt so ein bisschen an Ihre Frage an. Wie stelle ich denn gewisse Konsistenzbedingungen sicher? Antwort, indem ich an die richtigen Stellen eine 1 schreibe. Ja, und an die anderen Stellen halt ein N, je nachdem, wie es gebraucht wird. Und gewisse andere Konsistenzbedingungen, wie zum Beispiel bei dem NM bei dem Hotelzimmer, kann ich eben dadurch nicht ausdrücken. Ja, da bin ich mit meinem Ausdruckslatein am Ende. Gut, und aufgehört hatten wir dann, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, mit diesem Diagramm, wo wir gesagt haben, wenn wir diese drei Tupel, diese drei Dreiertupel in Betreuen schon drin haben, diese vier Dreiertupel, also rot, blau, grün und gelb, können wir dann auch noch das fünfte haben, das braun gestrichelte, oder können wir dann auch das lila gestrichelte haben? Und die Antwort ist gerade nein, weil die braun gestrichelte, das Hinzufügen des braun gestrichelten Dreiertupels würde die braune 1 hier verletzen oder genauer gesagt die Konsistenzbedingung, die zu dieser braunen 1 gehört. Und das Hinzufügen des lila Dreiertupels würde gerade die Konsistenzbedingung verletzen, die zur lila 1 gehört. Ja? Das sollte man sich nochmal klar machen. Gut, soweit waren wir das letzte Mal gekommen. Gut, wir haben jetzt aber immerhin noch ein paar Aufgaben gemacht. Hat es jemand gesehen? Hat niemand gesehen. Ja? Es ist, wie auch immer. So. Auch das eine Klausuraufgabe von diesem Jahr, von der Nachklausur, also wenige Wochen alt. Gegeben ist das ER-Diagramm, was wir hier aufgemalt haben. Das heißt, wir haben eine Beziehung und diese Beziehung setzt vier Entity-Typen miteinander in Relation, E1 bis E4. Ja? Und wir haben schon zwei Vierertupel drin. Nämlich das Vierertupel AA, BB, CC, DD und das Vierertupel AA, DD, CC, EE. Ja? Es ist jetzt völlig wurscht, warum die Dinge AA, BB und so weiter heißen. Es ist ja klar, AA muss, muss aus der Entity-Menge E1 sein, BB aus der, das ist diese Markennamen, aus E2, CC aus E3 und DD eben aus E4. Ja? Das ist in dem Fall halt völlig wurscht, wie die Dinger jetzt wirklich heißen. Ja? Und die Frage ist jetzt sozusagen, darf man das Tupel AA, BB, EE, FF zu B hinzufügen, ja oder nein? Ja? Da machen wir, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen spoiled ist, mal noch eine Pingu-Frage und überlegen uns das jetzt mal. Ja? Session-Nummer ist 15.83.68. Darf man es hinzufügen, ja oder nein? Die meinen kleinen Spoiler übersehen haben, sind natürlich sozusagen spannungsmäßig noch etwas im Vorteil. Die den Spoiler mitgekriegt haben, ja, Jon Snow wird sterben, ja, ist schon gestorben. Kleiner Scherz, tut mir leid. So, die Resultate. What? Ich habe doch eindeutig eingegeben, es soll eine Zweierfrage sein. Sie haben es gesehen, oder? Scheiß Pingu. Gut, ist eh in die Hose gegangen. Ja, darf man. Warum? Naja, warum nicht? Also, die Frage ist so ein bisschen tricky, ja. Die meisten Leute in der Klausur haben mal instinktmäßig Nein angekreuzt, weil sie gesagt haben, hoho, der Gro, er will eine partielle Funktion irgendwie uns unterjubeln, da darf man doch bestimmte Sachen nicht. Ja, gut, aber bestimmte andere Sachen darf man natürlich trotzdem weiter, ja. Wir haben in dem Diagramm zwei partielle Funktionen und keine davon wird durch Hinzufügen von AA, BB, EE, FF irgendwie verletzt. Warum auch? Ja, Wenn wir uns das jetzt nochmal überlegen, also was müsste denn passieren, damit es verletzt werden würde? Also hier haben wir die Ausgangsdinge sozusagen, nehmen wir mal E3 auch noch hinzu, nehmen wir mal diese partielle Funktion. Also wenn ich AA, BB, CC, DD hätte, ja, und jetzt noch hinzufügen wollte AA, BB, CC, ZZ, ja, das dürfte ich natürlich nicht, weil dann diese partielle Funktion verletzt ist. Da würde ich also dieses lustige Dreiertupel, würde ich dann auf zwei verschiedene Funktionswerte abbilden wollen. Und das geht natürlich nicht, ja. Aber das Tupel, was in Rede steht, naja, gut, offensichtlich, also, AA und BB bleiben gleich. Aber EE ist ja schon unterschiedlich. Das heißt, diese partielle Funktion ist nicht verletzt. Warum auch? Ich meine, selbst wenn hier DD stehen würde, immerhin EE ist ja noch unterschiedlich. Ja? Und was das angeht, A, D und C, na, ist auch kein Problem mehr, weil FF taucht ja eh noch nirgends auf und EE auch nicht. Ja? Also das ist sozusagen super, völlig unkritisch. Sie können sich ja mal als Hausaufgabe überlegen, welche anderen Tupel man noch nicht hinzufügen dürfte. Bitte sehr. Ja, also die Frage von hinten war, wie sind die denn aufzufassen? Ich kapiere nicht, was AA ist. Ja? AA ist einfach offensichtlich vom Typ E1. Ja? Heißt, gehört zur Entity-Menge E1. Und in der Entity-Menge E1 kann jetzt ziemlich viel drin sein. Ein Hamburger, ein Spielzeugauto, AA, 523, was weiß ich, jede Menge verschiedene Sachen. Ja? Und natürlich, die haben jetzt nichts miteinander zu tun, ja, aber nehmen wir mal an, AA wäre einfach nur eine Bezeichnung für irgendein Ding, was in der Entity-Menge E1 drin ist. Ja. Sie könnten das Ding auch einfach nur A nennen oder A1 oder irgendwas. Aber Sie müssen ja irgendeinen abstrakten Platzhalter finden. Das ist genauso, wie wir vorhin dieses Ding mit den Xen hatten. Ja. Also wenn, wo die Funktion von Groß X abbildet nach Groß Y, right? Das heißt, das ist einfach eine Menge. Und es kann zum Beispiel die Menge N sein, ja? Und dann ist ein klein X natürlich aus Groß X, ja? Und das ist ja immer der Witz bei diesen Entities. Entities, die wir so hinschreiben, das ist ein bisschen sprachlich unsauber, weil eigentlich müssten wir sagen Entity-Menge. Ja? Genauso wie Studenten, das können wir auch nicht Entity nennen, weil es ist ja eine Menge von Studenten, eine Entity-Menge. Und jeder einzelne Student, sie, alle sind in der Menge drin. Ja? Das ist eben die Semantik, die wir hier dahinter liegen haben. Und es ist aber auch sehr gut, die Frage, weil die ehrlich gesagt, in der Klausur haben es auch manche nicht verstanden, worauf ich da raus wollte. Und das ist eben gut, sich nochmal klar zu machen, was ist klein AA? Klein AA ist ein Bezeichner für ein Objekt, eine Entity in der Entity-Menge E1. Und recht in so einem flapsigen Sprachgebrauch sagt man häufiger natürlich auch zu E1 selbst Entity. Aber eigentlich ist eine Entity-Menge. Gleich, da war noch jemand. BB ist nicht ein anderes Ding in der gleichen Menge E1. Nein, BB ist ein anderes Ding in der Menge E2. Ja? Weil das ist der Witz, wie ich Tupel bilde. Okay, gleich, erst noch dieser Herr.
Ja, woher weiß man denn eben?
Ja, gut, ja, absolut. Woher weiß man denn, dass AA zu E1 gehört und BB zu E2? Ja, da durch die Stellung im Tupel. Weil wir haben ja gesagt, es ist nicht völlig wurscht, wo das steht. Also zum Beispiel, wenn wir bei diesem Beispiel mit der Quadratfunktion, da hatten wir ja das Tupel 2, 4. Ja? Jetzt kann man sagen, ist jetzt das x und das y oder ist das x und das y? Na, das weiß ich doch. Ja? Also das, was links steht, ist es x und was rechts steht, ist es y. Weil f hier ist eine Teilmenge aus x kreuz y und nicht von kreuz y kreuz x. Es kommt auf die Reihenfolge drauf an. Bitte sehr.
Heißt es dann bei dem zweiten AADD, dass in E4 genau dasselbe enthalten wird wie in E2? Da ist CD ja in der zweiten.
Das habe ich nicht verstanden.
Da steht ja, dass zwei Tupel schon gegeben sind.
Welches von den dreien?
Ja, bei dem zweiten steht ja DD an der zweiten Stelle.
Ja. Richtig. Also richtig. Also bei dem zweiten Tupel steht DD an der zweiten Stelle. Das heißt, DD muss eine Entity aus E2 sein. Ja? Korrekt. Da DD aber bei dem ersten Tupel an der vierten Stelle steht, ist DD offensichtlich auch in E4 enthalten. Ja? Was aber doch kein Problem ist, wenn es irgendwo in Ihrem Diagramm die zwei Entity-Mengen Student, also Studierender und Mensch gibt, sie sind doch beides gleichzeitig. Ja, ist ja kein Problem. Oder? Also, meine, wie gesagt, das ist vielleicht didaktisch ein bisschen ungeschickt, ja, weil das ist auch eigentlich nicht so typisch in Datenbanken, dass Entities in mehreren, also in mehreren Entity-Mengen drin sind. Insofern ist es vielleicht ein bisschen didaktisch ungeschicktes Beispiel, weil es gerade die Verwirrung erzeugt, der Sie aufgesessen sind. Aber im Prinzip ist es eigentlich okay. Da war noch eine Frage. Gleich.
Stehen die Tupel dann miteinander in Beziehung oder sind die unabhängig?
Die Frage war, stehen die Tupel in Beziehung oder sind die unabhängig voneinander? Die Tupel, die jetzt hier hingeschrieben sind, sind Ausprägungen der Beziehung B. Das heißt, sie stehen dadurch in irgendeinem Zusammenhang, dass sie alle zusammen B implementieren. Ja? Jetzt, und wichtig ist eins noch, gleich zu den anderen Fragen. Bei diesem Beispiel hier, was wir hier haben, genau das, da ist es wiederum wurscht, ob jetzt -3,9 vor -2,4 kommt. Also die Relation selber, die Beziehung, und damit die Relation, ist egal, wie ich die aufzähle. Weil in so einer Mengenaufzählung ist ja die Reihenfolge völlig wurscht. Sie können eine Menge ja auch aufzählen, indem Sie so ein Venn-Diagramm malen. Also, was wurscht ist, ist, ob dieses Zweiertupel jetzt vor diesem steht. Das ist wurscht, weil es geht um eine Mengenangabe. Was nicht wurscht ist, ist, dass diese -3 in dem Tupel links steht und die 9 rechts. Okay? Da oben war noch eine Frage, ja? Ja. Nochmal akustisch. Ja. So, also die erste Frage war, für was steht eigentlich Tupel? Ja? Und das ist einfach... ein Tupel ist ein Element aus einem kartesischen Produkt. Also Tupel heißt, so ähnlich wie früher in der Schule, wenn es um Vektoren, Ebenen und Kugeln geht. Ja? Ein Vektor im Sinne dieser Vektorrechnung aus der Schule ist ja ein Dreiertupel, typischerweise. Ja? Und Tupel heißt einfach, dass ich ein paar Mengen nehme und da über das kartesische Produkt so Kombinationen bilde. Ja? Und je nachdem, wie stellig diese Beziehung ist, wenn sie binär ist, dann habe ich eben Zweiertupel. Wenn sie drei Entity-Mengen verbindet, habe ich ein Dreiertupel. Also dieser Begriff der Tupelbildung ist genau das dem kartesischen Produkt. Und Ihre zweite Frage war jetzt in Bezug auf das Beispiel. Hier nochmal. Welches Ding würde denn nicht gehen? Ja? Also nicht gehen würde zum Beispiel dieses Teil. Das ist ein Vierertupel, wo es auf die Reihenfolge ankommt. Und das geht nicht wegen dieser Eins. Ja? Wegen dieser Eins. Okay? Die andere Eins, der wäre das völlig wurscht. Aber wegen der Eins, wo gerade der Laserpointer steht, kann ich nicht dieses Tupel auch noch hinzufügen, weil ich ja schon das erste Tupel hinzugefügt habe. Ja? Und ich kann nicht das X, was sozusagen aus A, B, A, A, B, B, C, C besteht, einmal auf D, D abbilden und einmal auf Z, Z. Das kann ich nicht machen. Ja? Das wäre, wie wenn ich halt zwei Funktionswerte hätte. Okay? Ja? Auf FF? Nee. Nee, auf FF geht es nicht. Bei hier ist ja nicht nur, hier steht ja EE an der Stelle und nicht CC. Ja? Und dann habe ich wieder ein anderes X sozusagen. Ja? Ja, klar, wenn man MM hinschreiben würde, würde es funktionieren.
Verstehe das nicht.
Dann würde ich sagen, müssen wir nachher uns nochmal unterhalten. Das gilt übrigens für alle, die sagen, ich kapiere es immer noch nicht, aber ich kann jetzt auch keine besonders spezifische Frage formulieren. Einfach nachher nochmal runterkommen, dann klären wir das schon, okay? Gut, dann machen wir hier an der Stelle mal weiter und schauen uns mal an, was wir hier noch machen. So, nächste Aufgabe, nächstes Beispiel. Das ist die Entity-Relationship-Modellierung von der Uni. Ja? Jetzt nehmen wir uns mal 3 Minuten Zeit bis 9:15 und jeder überlegt sich bitte mal, was er für Funktionalitäten hinschreiben würde. Er oder sie. Ja? Einfach ohne Pingu mal überlegen, was da Sinn machen würde. 3 Minuten bis 9:15. Okay, let's go. So, also, hat sich jeder was überlegt? That's the answer, okay? Schaut sich jeder nochmal an und überlegt sich, wo habe ich was anderes und frage ich das, macht es Sinn, macht es keinen Sinn, okay? Bitte sehr.
Also ein Assistent kann nicht für 2 Professoren arbeiten.
In dieser Modellierung kann ein Assistent nicht für mehrere Professoren arbeiten, nein. Was aber auch möglich wäre, ja. Und hier erkennen wir schon, das ist jetzt eine Sache, hallo Apple. Das ist jetzt eine Sache, wo man einfach wiederum einen Modellierungsfreiraum hat. Ja? Sie können ja im Prinzip auch das Wegwerfhotel von vorhin realisieren. Genauso können Sie auch eine Uni haben, wo ein Assistent für mehrere Profs arbeitet. Ja? Wie ist das bei den Voraussetzungen gemeint? Also erstmal Voraussetzen, da fällt ja auf, dass es von der Entity-Vorlesung zur Entity-Vorlesung geht. Ja? Jetzt erstmal stellt man sich ja die Frage, müsste ich jetzt nicht zwei braune Kästchen-Vorlesungen haben? Warum habe ich nur eins? Naja gut, da wäre die Rückfrage, warum sollte man zweimal? Vorlesung ist ja eine Entity-Menge und da sind alle Vorlesungen drin. Und Voraussetzen ist halt die Beziehung, wo man sagt, Analysis 1 sollte vor Analysis 2 gehört werden. Ja? Setzt also tupelmäßig eine Vorlesung mit der anderen in Bezug. Ja? Und da, warum ist es N zu M? Naja gut, ich meine, eine Vorlesung kann für viele andere Voraussetzungen sein. Und und umgekehrt, eine Vorlesung kann auch wiederum viele andere als Voraussetzung haben. Ja? Also es ist ja nicht immer nur linear. Zum Beispiel Quantenmechanik 1 setzt sicherlich viele Mathematikvorlesungen und Mechanik und so weiter voraus. Genauso wie Analysis 1 sicherlich für Volkswirtschaftslehre 1, Physik 1 und so weiter die Voraussetzung ist. Da waren noch Fragen. Bitte sehr. So, also sehr gute Frage. Also bei Professoren sehen wir bei dem Lesen, dass wir eine 1-zu-n-Beziehung haben. Ja? Wenn Sie den Fall haben in Ihrer Universität, dass mehrere Professoren eine Vorlesung machen, dann muss es natürlich sowieso schon n-zu-m sein. Ja? Und was ist mit dem Fall, dass eine Vorlesung wie bei dem Zimmer im Hotel über die Zeit von mehreren Professoren gelesen wird? Ja, dann müssen es halt auch wieder natürlich N zu M haben. Ja? Das heißt also, insofern haben Sie praktisch schon eine kleine Inkonsistenz in dem Buch gefunden, ja? Weil ein Unisystem sollte natürlich diesen Zeitaspekt von dem Hotelzimmer auch drin haben. Ja? Also wäre es eigentlich Ihren Ausführungen zufolge für mich jetzt auch realistisch nachvollziehbar, Professoren und Vorlesungen überlesen sollten N zu M sein. Aber das ist ein Freiraum, den man hat. Hier war erst noch eine Frage.
Wenn mehrere Studenten mehrere Vorlesungen hören, dann werden doch die Studenten auch von mehreren Professoren geprüft. Warum ist denn nur ein Professor, der mehrere Studenten?
So, also die Frage war, wenn Studenten viele Vorlesungen hören und viele Vorlesungen von vielen Studenten gehört werden, N zu M, warum ist dann in der Prüfenrelation beim Professor eine 1? Ja? Und da ist die Geschichte, ja klar, wenn Sie 5 Vorlesungen hören, haben Sie 5 Prüfungen, aber bei 5 verschiedenen Professoren. Ja? Also Kollegialprüfungen, wie ich sie zum Beispiel noch in Physik erlebt habe, ja, also es war ziemlich lustig, eine Stunde bei einem Theoretiker und einem Experimentalphysiker gleichzeitig, Thema war Physik, Diplomprüfung. Sehr spaßig, ich habe glaube ich 6 Monate gelernt und mein Puls war ungefähr 235. Aber wenn man es jetzt nochmal anschaut, also prüfen, ja, ein Professor prüft viele Studierende über viele Vorlesungen, ja, oder wenn Sie ein Tupel aus Student und Vorlesung haben, in der Relation prüfen, dann gehört ein Professor als drittes Element in das Tupel. Ja? Also es gibt halt in der Modellierung keine Kollegialprüfung. Und wenn Sie einen Studierenden haben und einen Professor, dann können Sie natürlich bei dem mehrere Vorlesungen geprüft haben, weil der ja auch mehrere lesen kann. Ja? Das heißt, also bei dem Studenten, Vorlesung, Professoren ist es N zu M zu 1. Ja? Wir könnten es auch modellieren als N zu 1 zu 1. Dann ist aber auch klar, ein Prof darf halt immer nur eine Vorlesung prüfen. Und Sie sehen schon, je nachdem, was Sie für Buchstaben dran schreiben, realisieren Sie verschiedene Universitäten. Und das sind die Konsistenzbedingungen, die man auf der Datenbankebene schon abfangen kann, die man also nicht in der Logik abfangen muss, wie in dem Beispiel vor.
Ja? Man könnte doch auch theoretisch jetzt bei Studenten, Vorlesungen, Professoren N zu M zu E sagen, wenn eine Prüfung von verschiedenen Professoren gestellt wird, aber das ist ja trotzdem.
Ja, völlig richtig. Haben wir auch schon gerade eben besprochen. Also das Kollegialprüfung kann ja auch, also eine mündliche Kollegialprüfung wie damals in Physik, kann aber auch so eine Klausur sein, die aus zwei Teilen besteht. Also das ist eben vielleicht auch dem folgen, was die Dame oben gesagt hat, die realistischere Modellierung für eine moderne Universität.
Ich meine, der Student kann ja im Laufe der Zeit von mehreren Professoren geprüft werden. Also der wird ja nicht immer nur von einem geprüft.
Ja, doch. Also da würde ich den Zeitaspekt jetzt negieren wollen, weil da ist es so, also wenn Sie sich überlegen, also gut, heutzutage kann es natürlich sein, nehmen wir mal an, Sie fallen jetzt in Informatik durch, und ich werde vom Auto überfahren. Nächstes Jahr macht es ja ein anderer. Ja? Das heißt, Sie haben praktisch dieselbe Vorlesung, aber und Sie sind auch noch dieselbe, aber beim neuen Prüfer. Aber typischerweise ist das halt nicht so. Nur auch da würde ich sagen, ja, wenn man ganz flexibel sein will, schreibt man halt auch da bei Professoren ein M hin. Bitte sehr. So. Also in der Klausur, das ist immer die Frage, die auch völlig berechtigt ist. In der Klausur gibt, also sagen wir so, es ist eine Modellierungsgeschichte. Man kann sich natürlich immer rausreden, indem man sagt, also in meiner Welt ist es so. Das ist im Prinzip auch eine nicht widerlegbare Annahme, nur die Frage ist, wie realistisch ist Ihre Welt? Also in dem Zimmerbeispiel ist es sehr unrealistisch, dass wir so ein Wegwerfhotel haben, ja? Und jetzt wurden aber hier mehrere Varianten vorgebracht, die völlig logisch sind. Ja? Und dann muss ich natürlich, wenn die alle gehen, auch Punkte geben. Das heißt, ich werde aber bestrebt sein, die Klausur so zu stellen, dass es eigentlich nur eine richtige Lösung gibt, weil es dann leichter zu korrigieren ist und weil es auch für Sie fairer ist. Ja? Also in der Klausur werde ich es versuchen, so hinzudrehen, dass es passt. Andere Fragen, wie gesagt, bitte nachher noch. Dann gehen wir einfach mal noch einen Tacken weiter und schauen uns einfach mal noch ein paar weitere Dinge an. Ja? Nämlich das, was auch eigentlich am allermeisten falsch gemacht wird. So, wir haben vorhin ja schon viele Fälle gehabt, wo wir gesagt haben, ja, das mit dem N, M und 1, das ist je nach Betrachtungsweise eigentlich ganz schön vielfältig, was man damit machen kann, aber irgendwo auch ziemlich dödelig. Ich würde da gern statt dem N eine 5 hinschreiben. So. Und den Leuten wurde Rechnung getragen, indem man die sogenannte Min-Max-Notation erfunden hat. Die kann man zusätzlich zu den klassischen Funktionalitäten hinschreiben oder auch stattdessen, je nachdem, wie man das möchte. Ja? Interessanterweise ist die Ausdrucksmächtigkeit der Min-Max-Notation überlappend zu der Ausdrucksmächtigkeit der Funktionalitäten. Das heißt, es gibt Sachverhalte, die kann ich mit beiden ausdrücken, aber es gibt jeweils auch Sachverhalte, die man nur mit einem von beiden ausdrücken kann. Also ist es eigentlich sinnvoll, immer beide zu verwenden. So, was ist die Min-Max-Notation? Wenn wir es ganz allgemein nehmen, haben wir eine Beziehung R, die verschiedene Entities in Bezug setzt, in dem Fall n verschiedene, also eine n-nähere Beziehung. Und damit ist sie natürlich eine Teilmenge aus diesem kartesischen Produkt. Also ich habe n-Tupel hier vorliegen. Okay? Gut. Und da, ob jetzt Einsen oder n, das spielt hier gar keine Rolle. Wir wollen nur Min-Max-Notation jetzt mal besprechen. Wenn wir mal diese ite Entitätenmenge rausgreifen und uns das Min-Max-Tupel hier anschauen, also offensichtlich schreibt man ein Zweier-Tupel hin, statt jetzt 1 oder n, oder zusammen mit 1 oder n. Und wir haben hier zwei Größen drin, nämlich das Min-I und das Max-I. Und die Deutung ist, dass es für jede Entität klein ei aus der Entitätenmenge groß ei mindestens viele viele Tupel gibt, wo EI auftaucht und höchstens Max-I viele solche Tupel. Und zwar wo? In der Relation R. Ja? Also nochmal, die Relation R ist eine ganze Menge von N-Tupeln. Ja? Und mit dem Min-I und Max-I kann ich festlegen, wie viele es mindestens geben darf, wo EI an der i-ten Stelle steht und wie viele es höchstens geben darf. Ehrlich gesagt, mit der Erklärung hat man das nicht verstanden. Ja? Deswegen machen wir einfach mal ein Beispiel. So. Polyeder, Flächenkanten und Punkte. So, ein Polyeder, wer weiß nicht, was ein Polyeder ist? Es ist halt einfach ein Ding, was von Flächen schlüssig begrenzt wird. Okay? Und diese Flächen stehen mit dem Polyeder in einer Beziehung Hülle, wo man jetzt sagt, zu einem Polyeder gehören viele Flächen, aber eine Fläche soll genau zu einem Polyeder gehören. Also zum Beispiel ein Würfel oder ein Tetraeder oder so ein Buckminster Fullerene hat halt ganz viele fünf, also Fußbälle zum Beispiel sind aus fünf Ecken und sechs Ecken zusammengesetzt, so ein Kram halt. Ja? Und diese Flächen wiederum werden von Kanten begrenzt. Ja? Also zum Beispiel diese Frontseite des Würfels hat vier Kanten. Das heißt, eine Fläche wird von vielen Kanten begrenzt und eine Kante kann aber auch zu vielen Flächen gehören. Wie zum Beispiel diese Kante gehört zu dieser hinteren Fläche, aber auch zu dieser vorderen. Deswegen haben wir es hier als N zu M modelliert. Und die Kanten wiederum werden durch Punkte definiert. Ja? So eine Kante hat viele Punkte, nämlich genauer gesagt zwei Punkte, die sie definieren. Ja, zum Beispiel da unten die Kante hat den Punkt und den Punkt. Zwei können wir ja aber nicht ausdrücken, wir können nur viele hinschreiben, deswegen steht hier ein M. Und ein Punkt kann wiederum zu vielen Kanten gehören. Also der Punkt hier gehört jetzt zum Beispiel zu drei Kanten in dem Beispiel. Ja? Das ist eine schöne ER-Modellierung. Und jetzt fragen wir uns einfach mal, was müssen wir hier für Min-Max hinschreiben? Für Min-Max müssen wir das hinschreiben. So, müssen wir erstmal drüber nachdenken. Ja, kann man sagen, ja, gut. Also das Erste, was einem auffällt, da stehen Sterne statt Zahlen. Das heißt, die Min-Max-Notation erlaubt es auch, statt einer konkreten Zahl einen Stern hinzuschreiben. Und das heißt beliebig viele. Ja, ist praktisch so ähnlich wie das N und das M. So, jetzt scheint es aber, wenn wir mal ganz oben hingucken und uns diese beiden Burschis hier anschauen, ja, also irgendwie, naja gut, was ist der einfachste Polyeder? Der einfachste Polyeder ist ein Tetraeder. Und da sagt ja schon, der Name, der hat vier Begrenzungsflächen. Ja? Und offensichtlich gibt es ja beliebig komplexe Polyeder, also so ganz fast runde Fußbälle, die haben halt ganz viele Flächen. Ja? Und Sie können sich auch absurd zusammengesetzte vorstellen. Das heißt, nach oben ist das Ganze schon mal nicht beschränkt. Ja? Also das macht irgendwie Sinn. Und hier unten haben wir ja auch schon gesagt, eine Fläche soll genau zu, also mindestens zu einem Polyeder gehören, weil es geht uns um Polyeder. Das heißt, die Flächen sollen nicht irgendwo im Raum schweben und zu keinem Polyeder gehören. Aber wir wollen es auch nicht haben, dass so zwei Polyeder so aneinander kleben und sich da eine Fläche teilen. Das heißt also, eine Fläche gehört mindestens zu einem Polyeder und maximal auch. So. Was ist verwunderlich? Naja, offensichtlich ist doch verwunderlich, dass es irgendwie so andersrum aufgeschrieben zu sein scheint. Ja? Weil, was ich zu Flächen gesagt habe, sollte doch irgendwie hier stehen. Warum steht nicht hier vier Sterne und hier oben eins, eins? Irgendwie komisch, oder? Antwort muss man sich nochmal diese Folie hier klar machen. Und wir werden sie uns nicht klar machen, indem wir weiter auf die Folie starren, sondern einfach das Beispiel nochmal genauer machen. Ja? Und zwar schreiben wir jetzt doch einfach mal die Beziehung Hülle auf. Ja? Nehmen wir mal an, es gibt einen Tetraeder. Nennen wir ihn Tetraeder Horst. Ja? Und dann gibt es gleich, ja? Merken Sie sich, es kommt gleich dran. Dann gibt es einen Oktaeder Heiner. Und es gibt noch ganz viele andere bescheuerte Polyeder. Ja? Jetzt nehmen wir mal unseren Tetraeder Horst. Das ist der Horst. Ja? Und der Horst hat vier Flächen. Nehmen wir uns mal diese Seitenfläche hier. Das ist die Fläche 1. Ja? Diese Fläche 1, können wir uns jetzt überlegen, taucht mindestens wie oft in der Hüllenrelation auf? Naja, mindestens einmal. Ja? Warum mindestens einmal? Weil wir nicht wollen, dass Flächen im freien Raum schweben. Wenn wir über Flächen reden, sollen sie auch zu einem Polyeder gefälligst dazugehören. Ja? Jetzt haben wir auch gesagt, wir wollen diesen aneinandergesetzten Fall nicht haben. Das heißt, die Fläche 1, die darf auch nur einmal auftauchen. Also mindestens einmal und höchstens einmal. Ja? Wenn wir die gleiche Überlegung für den Horst machen, Der Horst, haben wir gesagt, ist ein Tetraeder. Ja? Allgemeine Polyeder haben mindestens 4 Flächen, ja? Weil der Tetraeder ist ja der einfachste, können aber auch mehr haben. Das heißt, in der Hüllenbeziehung taucht irgendein Polyeder also mindestens 4-mal auf, nämlich genau dann, wenn er ein Tetraeder ist. Wenn er ein Oktaeder ist, taucht er halt 8-mal auf. Ja? Und er muss aber eben 4-mal auftauchen, weil wir ihn ja jeweils zu seinen Flächen in Beziehung setzen müssen, in Hülle. Ja? Deswegen steht hier, der Polyeder taucht mindestens 4-mal auf. Da es beliebig Komplexe geben kann, also zum Beispiel 123 Eder, die Mathematiker mögen es mir verzeihen, vielleicht gibt es keine 123 Eder aus kombinatorischen Gründen. Nehmen wir es einfach mal an, es gäbe einen 123 Eder. Ja, wie oft taucht der in Hülle auf? Naja, 123 Mal, weil er 123 Begrenzungsflächen hat. Und all das müssen wir ja buchhalten in unserer Tupel-Tabellennotation. Okay? Und das ist der Grund, warum scheinbar, ja, hallo Apple, warum scheinbar das hier überkreuzt ist. Das heißt, das N, was hier für viele stand, taucht jetzt scheinbar überkreuzt hier auf und die 1, die taucht scheinbar hier überkreuzt da unten auf. Aber diese Überkreuzregel, weiß ich, die ist sehr beliebt bei Studierenden, die ist aber, wenn man meine Erklärung im Kopf hat, eigentlich Unsinn. Ja? Denn das ist nicht irgendwie unlogisch und überkreuzt, sondern es ist genau logisch. Ja? Nämlich die Fläche taucht mindestens 1-mal und höchstens 1-mal in Hülle auf und der Polyeder mindestens 4-mal und höchstens ganz oft. Ja? Und trotzdem bleibt die Funktionalitätenlesart, ein Polyeder gehört zu vielen Flächen und eine Fläche gehört zu vielen Polyedern. Eine Fläche gehört zu genau einem Polyeder. Diese Lesart für die schwarzen Funktionalitäten, die bleibt natürlich trotzdem gleich. Ja? Das ist ein bisschen ein Brocken, den muss man mal schlucken. Ja? Sie hatten noch eine Frage.
Ja, ich weiß nicht, ob
ich
Sie noch...
Okay, ja, das ist gut. Überlegen Sie sich's in Ruhe. Ja? Jetzt gehen wir nochmal zurück und schauen mal, ob wir den anderen Kram jetzt auch noch verstehen können. Ja? Zum Beispiel nehmen wir mal die Flächen und die Kanten. Ja? Wir haben gesagt, eine Fläche gehört zu vielen Kanten, ja, oder ist begrenzt von vielen Kanten. Ja? Was ist denn die Mindestzahl von Kanten, die ich brauche, um eine Fläche zu begrenzen? Naja, 3. Ja? Und eine Fläche kann aber auch ganz viele Kanten haben. Und deswegen taucht in der Relation Begrenzung die jeweilige Fläche mindestens 3-mal auf. Ja? Wenn wir zum Beispiel diese Kante und diese Kante meinen und dieses Dreieck, nennen wir es mal Gabi, ja? Wie oft taucht Gabi jetzt in der Begrenzungstabelle auf, in dieser Relation? Naja, 3-mal. Ja? Und weil nämlich hier haben wir Kante Schmidt, Kante Müller und Kante Meier, ja, und das sind genau die 3 Kanten, die Gabi begrenzen. Und deswegen taucht Gabi 3-mal auf und Schmidt, Müller und Dings jeweils nur 1-mal. Ja? Frage, ja?
Aber warum taucht Gabi mindestens 3-mal auf? Also Stern ist ja noch oben nicht begrenzt.
Ja, Gabi taucht genau 3-mal auf. Ja? Aber beliebige Flächen tauchen mindestens 3-mal auf. Nämlich sie tauchen dann genau 3-mal auf, wenn sie ein Dreieck sind. Wenn sie ein Viereck sind, tauchen sie 4-mal auf. Ja? Aber weil wir ja für beliebige Flächen die Aussage machen müssen, können wir nur sagen, mindestens 3-mal. Also durch 2 Kanten kann ich keine Fläche begrenzen, aber es kann halt auch absurde Flächen geben, die wir von ganz, ganz vielen Kanten begrenzen müssen. Ja, ja, also je nachdem, wie der Polyeder halt strukturiert ist. Ja. Ja. Sie können natürlich auch einen Polyeder, ja, klar. Ich meine, das ist natürlich dann eine mathematisch interessante Frage. Also zum Beispiel den Würfel könnten wir ja auch aus Dreiecken zusammenbauen. Ja. Ist klar. Aber das ist trotzdem nicht in Widerspruch zu dem oberen Bein. Ja. Und bei der Frage jetzt, warum steht hier eine 2, 2? Ja. Also in der Begrenzungsrelation, ja, taucht eine Kante mindestens zweimal auf und auch höchstens zweimal. Ja. Warum? Naja, weil eine Kante, die grenzt immer an zwei Flächen. Es gibt keine Kante, die im leeren Raum steht, und es gibt auch keine Kante, wo der Polyeder irgendwie aufhört. Ja? Sondern wenn das Ding ein räumliches Gebilde ist, dann hat jede Kante genau zwei Flächen, zu der sie gehört. Okay? Deswegen mindestens zwei und höchstens zwei. Und das andere können Sie sich auch noch als Hausaufgabe überlegen. Ja? Also das ist was, und das wird regelmäßig in den Klausuren falsch gemacht. Warum ist das tragisch? Weil es für die Aufgabe immer 4 oder 5 Punkte gibt und weil man mit 15 schon bestanden hat. Also für diejenigen, die den Minimal Approach fahren wollen, ist es gar nicht so schlecht, sich den Kram klar zu machen, weil gibt es viele Punkte, you know. Okay, gut. Wenn es weitere Fragen gibt, gerne nachher noch bei mir, denn wir müssen ein wenig vorankommen. Es gibt zum Abschluss der ER-Modellierung noch einen kleinen Twist. Ja, es gibt mehrere Twists noch, also es gibt Abstraktionsbeziehungen, Pardoff-Beziehungen, allen möglichen ontologischen Unsinn noch in ER-Diagramm. Können Sie sich durchlesen im Buch, ist nice to know, machen wir hier aber aus Zeitgründen nicht. Eins würde ich gerne noch machen, und das sind schwache Entities. Ja? Erstmal rein notationell, schwache Entities schreiben wir nicht mit einer Begrenzungslinie, sondern mit so einem Doppelrahmen. Ja? Und überall, wo diese schwachen Entities beteiligt sind, also eigentlich müsste ehrlich gesagt dieses grüne Ding hier drauf liegen. Ja? Das ist irgendwie ein Artefakt von Microsoft. Ich weiß nicht warum. Also denken Sie sich das grüne hier und auch mit zwei Linien. Denn alle schwachen Entities, die Beziehungen, zu denen die verbunden sind, werden auch mit Doppellinien gemalt und auch die Rhomben selbst. Ja? So, das ist erstmal nur Notation. Was auch nur Notation ist, ist, dass der Teilschlüssel der schwachen Entity nicht ganz solide unterstrichen wird, sondern nur gestrichelt unterstrichen. So, ja, kann man hinnehmen. Jetzt müssen wir aber erst nochmal sagen, was ist denn überhaupt eine schwache Entity? Naja, eine schwache Entity ist von einer starken Entity abhängig. Ja? Im Fall von Räumen und Gebäuden ist das unmittelbar klar, denn es gibt logischerweise keinen Raum im Sinne eines Gebäuderaums ohne das dazugehörige Gebäude. Jetzt können Sie natürlich sagen, ja, der Physiker hat uns was anderes erzählt. Es gibt den Raum, ja, und die Raumzeit. Gut, da wird es jetzt sehr philosophisch, gibt es auch das Universum als Gebäude, ja. Keine so triviale Frage, auch kosmologisch nicht, aber davon lassen wir uns mal nicht irritieren. Räume gibt es nur, wenn es ein Gebäude dazu gibt, ja. Und jetzt ist natürlich die Frage, warum kann die Beziehung funktionalitätentechnisch zwischen einer schwachen Entity und der dazugehörigen starken Entity niemals eine N-zu-M-Beziehung sein? Naja, gut, kann man sich überlegen. Ja? Also ein Raum kann halt in dieser Modellierung immer nur in genau einem Gebäude liegen. Jetzt können Sie sagen, das ist aber eine konservative Architektur. Ja, was ist denn, wenn Gebäude so ineinander verschachtelt sind? Gut, dann sage ich, prima, schön, dann machen Sie das so, aber dann kann halt Raum keine schwache Entity sein, weil schwache Entities sind genau dadurch ausgezeichnet, dass sie genau zu einem starken Pendant dazugehören. Deswegen gibt es eigentlich von der Begriffsbildung her keine N-zu-M schwachen Entities. Es mag aber eine Modellierung geben, wo ein Raum in mehreren Gebäuden liegt. Ja, dann kann er aber wiederum nicht als schwache Entity modelliert sein. So. Wenn diese Eindeutigkeit gegeben ist, ja, dann wiederum ist auch ganz wichtig, und das wird auch immer und immer und immer und immer und immer und immer wieder falsch gemacht, der Schlüssel von einem Raum ist immer der schwache Teilschlüssel plus der Schlüssel der übergeordneten starken Entity. Ja? Warum? Überlegen wir mal, Sie wollten jemand jetzt am Telefon sagen, wo Sie sitzen. Ja? Sie rufen irgendwo in Moskau an und sagen, guten Tag, ich sitze in Hörsaal 14. So, Wo soll dieser arme Mensch in Moskau jetzt wissen, was Hörsaal 14 ist? Ist das der Hörsaal 14 der Lomonosow-Universität? Ist das der Hörsaal 14 der Universität von Cape Town in Südafrika? Ja, Hörsaal 14 gibt es ungefähr 50.000. Ja? Das heißt, diese Bezeichnung, das ist genau der schwache Schlüssel, diese 14, ja, der ist aber sozusagen, um das Ding absolut zu identifizieren, wertlos. Ja? Jetzt können Sie sagen, ja, gilt das nicht auch für Matrikelnummern, diese ganze Nummer? Ja, irgendwo, ja, diese Story können Sie auch noch weiter ausdehnen, aber jetzt beschränken wir uns mal für unsere Modellierung sozusagen. Und insofern ist klar, Sie müssen also dem Menschen in Moskau sagen, ich sitze in Hörsaal 14 am WZW. Nur damit, mit beiden Schlüsseln, ist das Ganze eindeutig. Ja? Das heißt, wenn wir das nachher relational modellieren, muss beides unterstrichen werden. Ja? Kommen wir aber noch drauf. So, machen wir noch ein paar Aufgaben. Ja? Gut, ich habe Ihnen ja jetzt diese Min-Max-Notation hingeknallt. Zu der machen wir natürlich auch noch eine Aufgabe. Aber vorher noch ein bisschen theoretischer. Sie sehen, ja, wo hat er das denn herkopiert, der Gro? Ja, wo hat das denn herkopiert? Aus dem Übungsbuch Datenbanksysteme. Ja? Deswegen, wer da noch Aufgaben finden will, findet sie da. Und da ist es auch her. Was sollen wir tun? Wir sollen uns anschauen, welchen Bezug es zwischen den Funktionalitäten und der Min-Max-Notation gibt. Ja? Gut, also charakterisieren Sie die 1 zu 1, 1 zu n und m zu m Beziehungstypen mittels der Min-Max-Notation. Ja? Für eine abstrakte binäre Beziehung zwischen den beiden Entity-Typen E1 und E2. Wir sollen jeweils die Min-Max-Wertepaare angeben, die sich aus den Funktionalitätsangaben herleiten lassen. Und diese Funktionalitätsangaben sind hier als gröber bezeichnet. Warum? Wir können mit dem Min-Max tendenziell etwas mehr ausdrücken. Aber, ich habe ja gesagt, diese Ausdrucksmächtigkeit ist nicht trivial überlappend. Ja? Wäre sie trivial überlappend, wär also das 1 zu 1, 1 zu n und so weiter in Min-Max enthalten, was würden wir dann mit n zu 1 und so weiter machen? Richtig, man würde das Ganze einfach in die Tonne treten. Warum was nehmen, was man mit dem anderen auch kann? Ja? Es ist aber so, gerade in Bezug auf die partiellen Funktionen, die ja wichtig waren, siehe Studenten, Seminarthemen und diesen Käse, da können Sie mit den 1 zu 1, n zu n Sachen ausdrücken, die Sie mit dem Min-Max nicht ausdrücken können. Für binäre Beziehungen, ja, werden wir sehen, können wir das Ganze mit Min-Max hinkriegen. Ja? Für ternäre Beziehungen gibt es Fälle, wo Sie Ausdrucksfähigkeit mit den Funktionalitäten herstellen können, die Sie mit Min-Max nicht herstellen können. So, schauen wir es uns mal an. Ja? Also, für 1 zu 1, ja? Was können wir da machen? Wir haben nur noch eine Minute, deswegen erlaube ich mir mal, das selber zu machen. Ja? Für 1 zu 1 schreiben wir 0, 1 an die Geschichte ran. Warum? Naja, ein E1 ist genau mit einem E2 verbunden und ein E2 ist genau mit einem E1 verbunden. Ja? Nicht genau, das ist falsch, sondern wir haben ja gesagt, höchstens. Das war die Geschichte mit Männern und Frauen. Ja? Nicht jeder Mann muss verheiratet sein, auch nicht jede Frau muss verheiratet sein. Das heißt, diese Lesart mit genau, die ist ein bisschen flapsig, die stimmt eigentlich nicht, sondern wir müssten ja immer dieses höchstens dazu sagen. Ja? Weil wir das höchstens hinzusagen müssen, steht hier eine Mindestnull an beiden Min-Max-Angaben. Ja? Weil diese Null würde eben dem Sachverhalt entsprechen, dass es einen Mann geben könnte, der aber nicht verheiratet ist. Das heißt, er ist in der Entity-Menge E1 Mann drin, aber in der Relation verheiratet ist er nicht drin. Das heißt, er taucht da nullmal auf. Ja? Und er taucht aber auch höchstens einmal auf, weil wir halt nur monogam heiraten in unserem kulturellen Zusammenhang, wobei unser jetzt einfach mal flapsig formuliert ist. Also Entschuldigung an alle, die aus anderen Räumen kommen. Ja? Gut. Und für die Frauen in dem Fall gilt natürlich das Gleiche. Ja? Höchstens einen Mann. Ja? Also wenn sie keinen hat, ist auch gut. Wenn sie einen hat, hat sie aber auch nur einen und nicht fünf. So. Was ist mit 1 zu n? Ja? Was schreiben wir dahin? Lassen wir es uns nochmal auf der Zunge zergehen. Ja? Wir lesen erst nochmal das 1 zu n. Also eine Entity aus E1 ist mit vielen Entities aus E2 möglicherweise verbunden, aber ein E2 nur mit höchstens einem. Ja? Und damit haben wir schon die Erklärung von dem 0,1 hier gefunden. Das heißt, das ist praktisch die 1, die wie beim Heiraten ist. Das heißt also, es kann ein E2 geben, was nicht in R irgendwie mit einem E1 verbunden ist. Das ist die 0. Es kann aber auch ein E2 geben, was mit einem E1 verbunden ist, dann aber höchstens mit einem, deswegen hier die 0,1. Ja? Dieses, es kann auch ein E1 geben, was nicht in der Relation ist, das ist weiterhin so. Ja? Aber wenn es in der Relation ist, dann kann es auch mit vielen, und zwar mit beliebig vielen, hier drinstehen. Ja? Das war 1 zu n, n zu 1 ist natürlich genau dasselbe, einfach nur andersrum. Und jetzt ist einfach die abschließende Frage, auch wenn ich schon eine Minute drüber bin, was wird wohl bei n zu m stehen? Guess zum Abschluss für den Vormittag. Hier eine von der Vierer-Gang. Gut, daheim anschauen. Deswegen kein Problem, es ist ja auch schon bald Mittag. Da steht natürlich 2 × 0 Stern. Ja? So. Also für binäre Beziehungen können wir es offensichtlich in Min-Max reinwursteln, für ternäre und höhere nicht. Wir sehen uns, wenn Sie mögen, heute Nachmittag. Da machen wir noch ein paar mehr Aufgaben und ich mache auch noch ein bisschen im Stoff weiter. Okay? Also bis um 2, wenn Sie mögen.